Hebräer 4, Vers 12. Hebräer 4, Vers 12 haben wir ebenfalls das Wort Gottes als Schwert. Das Wort Gottes ist schärfer, denn jedes zweischneidige Schwert sogar. Ein Onkel meiner Frau war ein sehr gesegneter Evangelist und nach einer Versammlung, als wir über den Abend sprachen, sagte er, das Wort Gottes ist immer zweischneidig. Es schneidet in die Richtung des Verkündigers sowohl als auch in die Richtung des Hörers. Wer verkündet, muss mit einem zweischneidigen Schwert rechnen. Dass es nicht nur dorthin schneidet, sondern auch mich selbst, für mich selbst ein Schwert ist. Und wie schon gesagt, dort wird, heißt nicht, dass zwischen Seele und Geist geschnitten wird, sondern die Seele wird aufgeschnitten und der Geist wird aufgeschnitten. Das heißt, das Innere nach jeder Hinsicht wird aufgeschnitten und bloßgelegt, damit Seelisches von Seelischem getrennt wird und falsches Geistige von gutem Geistigen, damit der Herr sein Werk da tun kann. Offenbarung 2, Vers 16, noch eine Stelle. Wort Gottes ist Schwert. Der Herr nimmt es in seinen Mund. Ich glaube, Offenbarung 19 kommt es wieder. Im Schwert seines Mundes. Großes F. Das Wort Gottes ist wie ein gutes Fundament. Das Wort Gottes ist wie ein gutes Fundament. Matthäus 7, 24 bis 27. Wer die Worte von Jesus hört und darauf eingeht, sein Leben danach einrichtet, der ist wie ein Mann, der sein Haus, sein Lebenshaus auf einem Felsen baut. Sonst wie Sand. 1. Korinther 3, Verse 10 und 11. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sieht zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Fundament, aber jetzt nicht die Person von Jesus Christus, sondern die Botschaft von Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus ist ja im Himmel. Paulus hat ihn nicht hingelegt irgendwo. Sondern wenn Paulus Fundament gelegt hat, was hat er gemacht? Er hat Evangelium verkündet. Die Person, den Namen von Jesus verkündet. Schon seine Person. Aber das ist Kunde über seine Person. Er hat verkündet. Und so ist die Verkündigung, sprich das Wort Gottes, als Christus Wort Fundament. Hier wird Wort über Christus mit einem guten Fundament verglichen. Dieses ist das Fundament, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Nicht auf Petrus, sondern auf das Zeugnis von Petrus. Das ist das Zeugnis von Jesus Christus. Großes G. Das Wort Gottes ist wie Wasser. Wasser ist auch ein Bild von der Wirkung des Wortes Gottes. Können Sie da Beispiele geben? Schriftliche Beispiele? So schnell geht es vielleicht. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, ja, könnte sein. Obwohl Wasser von verschiedenen ein Bild ist. Im Psalm 1 haben wir Wort mit Wasser verglichen. Psalm 1, den Versen 2 und 3. sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum an Wasserbächen oder Wasserkanälen gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Blatt nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt oder gerät wohl. Hier wird derjenige, der im Wort zu Hause ist, verglichen mit jemandem, der gepflanzt ist. Das heißt, die Pflanze wird verglichen mit der Person. Aber die Pflanze braucht Wasser, wasserreichen Boden. Und wasserreichen Boden gibt es dort, wo Wasser ist, wo Wasser Zugang hat zum Boden. Es ist das Wasser im Boden, das wichtig ist. Hier wird also Wort Gottes mit Feuchtigkeit verglichen, das wir brauchen. Wir leben aus diesem Wort. Wenn wir in diesem Wort gepflanzt sind, dann können auch wir Frucht tragen. Und es wird gute Frucht sein. Jesaja 55 wieder. Jesaja 55, Verse 10 und 11. Gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie Sprossen gemacht und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essen. So wird mein Wort sein, bis aus meinem Mund hervorgeht. Wie Regen oder Schnee, das eine gewisse Aufgabe hat. Wir haben eine gute Aufgabe. Übrigens, ich lese noch einmal, passt immer gut auf. Also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern das war Vers 10. Regen oder Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn, das heißt der Regen, habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie Sprossen gemacht und dem Sämann Samen gegeben. Dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden. Das Wort Gottes soll für einen Sämann sein. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, dann sollen wir Säende sein. Wir sollen es weitergeben. Wir sollen es ausstrahlen. Wir sollen also Menschen sein, die das Wort Gottes weitergeben. Epheser 5, Vers 6. Epheser 5, Vers 6. 26. Damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, heilige. Wasserbad im Wort. Das ist nicht die Taufe, sondern hier wird Wort mit einem Wasser verglichen. Und wenn man sich im Wort badet, wie wenn man sich in Wasser baden würde. Man soll sich also baden mit dem Wort. Man darf sich reinigen. Dieses Wasserbad ist in dieser Stelle die Wiedergeburt. Das heißt, in der Wiedergeburt wird man vom Evangelium gewaschen. Der Kopf wird gewaschen, die Füße werden gewaschen, das Herz wird gewaschen. Natürlich muss man dann wieder, immer wieder sagt Jesus, die Füße sind gewaschen. Also auch das tut das Wort Gottes. Aber zunächst einmal Wasserbad im Wort und dann kommt die ständige Heiligung. Nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte, will er sie heiligen. Also Wort mit Wasser verglichen. Das heißt nicht, dass Wasser immer nur für Wort steht, aber es kann gebraucht werden. Großes H. Das Wort Gottes wird mit Samen verglichen. Wie Samen ist das Wort Gottes. Schon im Gleichnis vom Sämann, der das Wort Gottes nimmt und ausstreut, der Same ist das Wort Gottes. Lukas 8, Vers 11. Lukas 8, Vers 11. Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wir nehmen das Wort Gottes, wir säen es, streuen es aus in die Ohren von Menschen. Durch das Ohr soll es in den Kopf, in den Geist des Menschen gehen. Dort soll es keimen, Frucht tragen, das heißt, der Mensch soll davon überführt werden, es soll jetzt aufgehen, neues Leben soll dort entstehen, durch das Wort des Evangeliums. Wenn wir also Menschen zu Jesus führen wollen, müssen wir Wort Gottes als Samen säen. Auch aus 1. Petrus ist eine Stelle. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23. Die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das bleibende Wort Gottes. Es hat eine permanente Wirkung. Großes I. Das Wort Gottes wird mit Weizen verglichen. Jeremia 23, Vers 28. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der verkünde mein Wort wahrhaftig. Was hat das Stroh mit dem Weizen gemein, spricht der Herr. Träume wie Stroh, wertlos. Aber Wort Gottes, das ist wie Weizen, daran kann man sich nähern. Ja? Das ist Futter für die Seele. Großes J. Vielleicht unterscheiden Sie nicht zwischen J und entscheiden Sie ruhig K. Gottes Wort wird mit der Speise verglichen. Und Weizen ist auch schon Speise. Es gibt verschiedene Speisen. Es gibt feste Speise, es gibt Milch. Beides ist das Wort Gottes. Psalm 19, Vers 10. Psalm 19, Vers 10. Die Verordnungen des Herrn sind wahrhaft, allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter denn Gold und viel Feingold, süßer denn Honig und Honigsalben. Hier wird das Wort mit Honig verglichen. Vielleicht haben Sie nicht Lust am Honig, aber was immer Sie zu Lust haben, die Schrift ist noch besser denn das. Also die Schrift vorziehen, vor dem Besten. Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ward meine Speise, da ich es empfing. Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Hebräer 5. Hebräer 5, Verse 12 bis 14. Da wird Wort mit fester Speise verglichen, mit Milch und fester Speise. Die hebräischen Christen lebten von den Milchteilen des Wortes. Sie sollten aber auch die festen Speisen im Wort zu sich nehmen. Jesus sagt, wir brauchen jeden Teil des Wortes Gottes, das ganze Wort Gottes. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir brauchen alles. Nicht nur die schönen, fettgedruckten Stellen in alten Lutherbibeln, sondern jedes Wort. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht bei den Knochen stehen bleiben und alles Schwere nur heranziehen. Dann werden wir kompliziert. Bach hat einmal gesagt, die Kunst liegt im Einfachen. Die Kunst liegt darin, dass die schweren Stellen einfach werden. Aber es gibt diese. 1. Petrus 2, Vers 2. Man soll so begierig sein nach dem Wort Gottes, wie ein Säugling nach der Flasche. Vielleicht haben Sie es schon vergessen, wie das war. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, ab und zu das zu sehen. Wenn man eigene Kinder hat, dann erlebt man es ganz neu. Also das ist eine Lust anzuschauen. Und so begierig sollten wir sein. Wenn wir aufstehen, dann sollten wir uns bald umschauen, wo ist die Liebe. Ja? Lukas 11. Lukas 11, Verse 27 und 28 haben wir ein auffallendes Wort. Es geschah aber, hier ist eine Frau, die ist sehr beeindruckt von Jesus. Und dann sagt sie, es geschah aber, indem er dies sagte, erhob eine gewisse Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und sagte zu ihm, glücklich zu preisen der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Aber er sagte, ja, viel mehr glücklich zu preisen, aber die das Wort Gottes hören und bewahren. Übrigens, diese Frau preist die Mutter von Jesus. Und Jesus sagt, meine Worte sind es, nicht meine Mutter. Aber glücklich die, die an der Brust Gottes getrunken haben. Dort Wort Gottes. So ist das Wort Gottes, will ich. Lukas 11, 56, Entschuldigung. 5 und 6, Lukas 11, 5 und 6. Dies ist nicht direkt ein Bild vom Wort Gottes, aber ich will Ihnen das kurz erzählen. Es heißt in den Versen 5 und 6, er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angelegt ist. Und ich nicht habe, was ich ihm vorsetzen soll. Hier gibt es drei Freunde. Der erste Freund ist einer, der unterwegs ist um Mitternacht. Der kommt an ein Haus und klopft an und möchte etwas zu essen haben. Und dieser zweite Freund hat nichts. Normalerweise in Palästina isst man alles auf und am Abend isst nichts. Aber normalerweise ist auch im Dorf jemand, der hat noch was. Und das weiß jeder im Ort. Und dann steht dieser auf, denn er will ihm etwas geben. Und er geht zu seinem Freund, das ist der Dritte. Und er klopft dort an. Du, es ist ein Freund von mir da, leihe mir doch drei Brote. Ob der drei Mahlzeiten nicht gegessen hat, weiß ich nicht. Oder ob man drei kleine Brote brauchte für eine Mahlzeit, auf jeden Fall. Könntest du mir nicht drei Brote geben? Übrigens, spezifisch, ja. Wenn wir Geld brauchen, dann sollten wir wissen, wie viel. Oder es ist gut, wenn wir wissen, wie viel. Dass wir dann Gott sagen, ja, Herr, ich brauche 10 Pfennig. Oder 20 Pfennig, muss einen Anruf machen. Oder ich brauche 10.000 Mark. Für ihn ist gleichgültig, ob es 10 Pfennig oder 10.000 Mark ist. Er kann genauso gut helfen beim einen oder beim anderen. Nur ist es wünschenswert, dass wir spezifisch sind. Drei Brote. Übrigens, wozu will er diese Brote? Nicht für sich selbst, sondern für den anderen, der unterwegs ist und Hunger hat. Und wenn wir jetzt Wort Gottes oder Brot mit Wort Gottes vergleichen, dann wird die Geschichte deutlich. Wir sollten Menschen sein, an dessen Tür Menschen um Mitternacht klopfen können. Aber wir sollten zugeben, wir haben nichts. Und die Frage ist, im Dunkeln kennen wir den Weg zu dem, der Brot hat. Dass wir dann sofort zu dem hin uns hinwenden können, der Brot hat, das ist der Herr, das ist ja auch der, hier in dieser Geschichte so, Gott selbst ist es, der das Brot hat und geben kann. Wir sollen uns nicht schämen, wir haben nichts. Aber wenn wir uns von ihm geben können lassen, dann haben wir etwas. Also in dieser Bibelschulzeit erbeten Sie sich drei Brote, dann geben Sie die weiter an Menschen. Das Wort Gottes ist wie ein angenehmer Duft. Das Wort Gottes ist wie ein angenehmer Duft. 2. Korinther 2, Verse 14 und 15. Übrigens, Sie Gastschüler, könnten Sie vielleicht die Fenster zumachen? Ich merke, etwas kommt wieder bei mir. 2. Korinther 2, 14 und 15. Sehr schöne Verse. Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit als Gefangene im Triumph zugeführt in Christus und den Geruch seiner Kenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wenn Paulus das Evangelium predigt, dann gibt er die Kenntnis weiter von Christus, vom Evangelium. Und diese Kenntnis, dieses Evangelium, dieses Wort ist wie ein Geruch, der durch die Lande geht. Dieser Weihrauch, dieser angenehme Geruch geht durch die Gegend. Obwohl es nicht immer angenehm ist, gibt Paulus zu. Vers 15. Weil wir ein angenehmer Geruch Christi sind für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, aber den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Das Wort Gottes ist wie ein Duft. Vor Gott angenehm, für die Menschen nur dann angenehm, wenn sie darauf eingehen. Sonst ein Zeichen des Todes. Dann sagt das Wort Gottes, wer dieses Wort nicht annimmt, der muss eines Tages dann die Kosten tragen. Großes L. Das Wort Gottes ist wie ein Schatz. Unser Körper ist zerbrechlich. Das merken Sie jetzt auch, dass meiner nicht vollkommen ist. Aber was wir da tragen an innerem Leben, stammt aus dem Evangelium und dies ist ein Schatz. Wir tragen das Wort Gottes, ein neues Leben in uns. Davon leben wir. Diesen Schatz tragen wir im Innern. Psalm 19, 10 und 11. Psalm 19, Verse 10 und 11. Sie ist köstlicher denn sie, die köstlicher sind als Gold und viel gediegenes Gold. Vers 11. Auch wird dein Knecht durch sie belehrt und dem Beobachten desselben ist großer Lohn. Das Wort Gottes ist köstlicher, kostbarer denn Gold und selbst das feinste Gold. Sehr wertvoll. Ewigkeitswert. Psalm 119. Dort drei Verse. Vers 14. Auf jeden Fall, Vers 72 dann. Vers 72. Besser ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silber. Da soll niemand murren, wenn er nicht Gold und Silber hat, wenn man nur Gottes Wort hat. Psalm 119, Vers 162. Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Wie oft, wenn man die Bibel liest, ach, wenn ich dies nur damals gehabt hätte. Hier ist ein Schatz, hier ist es. Oder man freut sich unbändig darüber, weil man etwas für sich selbst gefunden hat. Wie eine große Beute, auf die man stößt. So, das war das zweite Thema vom Wesen des Wortes, seinen Eigenschaften und seinen Bildern. Jetzt kommen wir zum letzten Thema, zum dritten. Ich weiß nicht, ob ich genügend Material habe. und dann können Sie mir Fragen stellen. Letztes Thema vom Umgang mit der Schrift. Wie man mit der Bibel umzugehen hat. Haben Sie eine Bibel? Wurde eine alte Dame höflich gefragt. Halten Sie mich für eine Heidin? Erwiderte sie. Margarete, meine Tochter, geh hol mir meine Bibel. Oh bitte, das ist nicht nötig, antwortete verlegen der Besucher. Doch, ich will Ihnen beweisen, dass ich keine Heidin bin. Die Bibel wurde gebracht. Sie war sorgfältig in Papier eingehüllt. Die Dame nahm sie ehrfürchtig in die Hand, wickelte sie aus. Und das Buch öffnete sich von selbst. Eine Brille lag nämlich zwischen den Seiten. Meine Brille, meine Brille! Die Brille, die ich seit langem überall vergeblich suche. Wie lange hätte sie noch da liegen können? Welch ein Glück, dass Sie mich nach der Bibel gefragt haben. Und nun sehen Sie auch, ich bin keine Heidin. Nun, es gibt auch christliche Heiden. So ein Umgang ist nicht empfehlenswert. Chrysostomus, wieder so ein griechischer Name. Chrysy. S-O-S. T-O-Mus. Chrysostomus. Das war ein Verkündiger des Evangeliums in der frühen Kirche. Der hat einmal folgendes schöne Wort geprägt. Der Ursprung alles Bösen unter uns ist, dass wir die Schriften nicht kennen. Der Ursprung alles Bösen unter uns ist, dass wir die Schrift nicht kennen. Wie sollen wir die Schrift kennenlernen? Was sollen wir mit der Bibel tun, wenn wir nicht darin Brillen aufheben? Römisch 1. Was sollen wir mit der Schrift tun? Großes A. Wir sollten Gelegenheiten nehmen, auf das Wort der Schrift zu hören. Auf das Wort der Schrift zu hören. Jeremia 22, Vers 29. O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Dieses ist ein Wort für Deutschland, für die Schweiz, für jedes Land der Erde. O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Jeremia 22, Vers 29. Hören, 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 zuhören. Lukas 16, Vers 29. Abraham aber spricht zu ihm, Sie haben Mose und die Propheten, mögen Sie dieselben hören. In den Synagogen wurde das Wort Gottes verkündet, gelesen und besprochen. Und hier wird dem reichen Mann im Hades zugerufen, Lazarus braucht gar nicht hinzugehen. Man hat die Bibel, man hat die Schrift, auf die soll man hören. Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, der vorliest. Selig sind die, die hören die Worte dieser Weisheit. Selig, wer also hört, wenn gelesen wird, aus dem Wort Gottes. Übrigens, darf ich es uns nahelegen? Wenn immer Wort Gottes gesprochen wird oder gelesen wird, dann alles andere, was lohnt sich, dem Wort Gottes Respekt zu geben. Ich finde es auch schön, dass in einigen Kreisen man sogar aufsteht, wenn Wort Gottes gelesen wird. So wird auch ein gewisser Respekt dem Wort Gottes entgegen. Aber überhaupt, ich finde es für eine Unsitte, wenn in Familien zwar die Bibel gelesen wird, dann aber jeder machen kann, was er will. Ja. Es wird dann weiter gegessen oder einer macht dieses, der andere macht das. Das ist nicht der Sinn einer Schriftlesung. Dann können wir es lassen. Man sagt von Komiteesitzungen. Es gibt viele Komitees, die treffen sich, um eine Komiteesitzung gehabt zu haben. Und so lesen viele die Bibel, auch in Familien. Sie wollen fromm sein, sie wollen eine Andacht haben, aber sie tun es, um es hinter sich gebracht zu haben. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wort Gottes will immer gehört werden, wenn es in den Raum tritt, in unsere Ohren, dann ist es gut, einfach darauf zu hören. Es soll aber nicht nur gehört werden. Es ist wünschenswert, dass man lesen lernt und dass man das Wort Gottes selbst lesen kann. Großes B, man sollte das Wort lesen. Jesaja 34. Jesaja 34, Vers 16. Erforscht das Buch des Herrn und lest. Dieses könnte man einem jeden zurufen. Wir hatten in diesen Tagen das Wort aus Nehemia, Nehemia 8, Vers 3, wo es heißt, sie lasen vom frühen Morgen bis zum Mittag, stundenlang, und haben zugehört. Römer 1, Vers 7. Römer 1, Vers 7. Allen Geliebten Gottes in Rom, den gerufenen Heiligen, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was sagt dieser Vers zum Lesen der Heiligen Schrift? Allen, die in Rom sind, Geliebten Gottes in Rom, den gerufenen Heiligen. Ja. Nun, man könnte es hören, aber hier speziell von Wer sagt das? Paulus. Wie ist das zu Papier gekommen? Das hat jemand geschrieben. Entweder Paulus selbst oder jemand, dem er es diktiert hat. Der hat nun einen Brief geschrieben. An wem wird dieser Brief geschrieben? An Christen in Rom. Und wie sollen die das wissen, dass ein Brief von Paulus angekommen ist? Wenn sie ihn entgegennehmen und anfangen zu lesen. Wozu sind die Briefe geschrieben worden? Um gelesen zu werden. Wozu sagt hier einer allen in Rom, damit man das muss? Wenn Sie einen Brief bekommen und der ist adressiert an Fräulein sowieso, an Herrn sowieso, dann, wenn Sie meinen, der ist nicht wichtig, ja, das ist von irgendeiner Firma, das wollen wir jemand wieder was anpreisen, dann können Sie einen Papierkorb vielleicht werfen. Aber wenn der mit Hand geschrieben ist, das wissen auch die Firmen übrigens auch schon inzwischen, schreiben Sie einiges mit Hand, damit Sie Ihren persönlichen Brief auswählen. Aber Sie erkennen die Handschrift, das ist jemand, den Sie gern haben. Dann, je nachdem, können Sie schnell den aufreißen oder zu einem Aufreißer verlangen, damit Sie erfahren, was der ist. Der ist für Sie. Und der wurde an Sie verschickt, damit Sie ihn lesen. Und dieses Wort ist geschrieben worden, damit jemand das liest. Solche Worte deuten an, dass diese Worte gelesen werden wollen und sollen. Wenn so eine Anrede da ist, dann ist das für jemand gewesen. Das soll jemand lesen. Ebenso, Sie können durch die ganzen Briefe gehen. 1. Korinther 1, Vers 2 oder 1 und 2. Paulus, gerufener Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Wer soll jetzt das lesen? Die Korinther, die Christen Korinther. Und die sollen das lesen. Entweder soll einer es lesen und den anderen vorlesen, aber dann soll wenigstens jemand lesen, sonst können die Leute es nicht hören. Aber es heißt hier dann, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die gerufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn anrufen, Jesus Christus, an jedem Ort ihres und unseres Herrn. Das heißt, dieser Brief ist für alle Christen. Alle Christen sollen den 1. Korintherbrief lesen. Diese Worte sind nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Die haben eine Bedeutung. Ganz praktisch wird es auch in 2. Korinther 1. 2. Korinther 1, Vers 13, wo Paulus sagt, denn wir schreiben euch nichts anderes, denn was ihr lest oder auch erkennt, das Gelesene ist nicht so schwer zu verstehen. Ihr dürft es auch anerkennen. Ich hoffe, dass ihr auch bis ans Ende anerkennen werdet, so wie ihr uns auch zum Teil erkanntet. Also, ich schreibe nicht anderes, denn was ihr lest, das heißt, was ihr vor Augen habt, das ist es, was ich geschrieben habe. Es gibt immer viele Leute, die sagen, ja, aber das kann nicht so gemeint sein, ja, muss was anderes sein. Nee, Paulus sagt, was da steht, was ihr lest, das habe ich geschrieben, nichts anderes. Das will so verstanden werden, wie ich es geschrieben habe. Aber man muss lesen, ganz praktisch. Kolosser 4, Vers 16. Dieser Brief soll gelesen werden in Kolosse. Und wenn ihr den gelesen habt, dann gebt ihn weiter an die Laodikeer, damit sie ihn lesen. Und die haben auch einen Brief bekommen zum Lesen. Und wenn ihr euren abgibt, dann holt euch den von Laodikeer und dann lest den Brief. Briefe sollten gelesen werden und vorgelesen werden. Und auch wir sollten weiter lesen. Aber nicht nur lesen, nicht nur hören. Großes C. Beim Lesen, beziehungsweise auch vor dem Lesen, beten. Betend lesen. Zum Beispiel was? Gott gibt uns Gebet. Psalm 119, Vers 18. Ist ein gutes Gebet. Ich schlage die Bibel auf und bete kurz diesen Vers. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder an deinem Gesetz Wort bedeutet, dann können wir sagen, damit ich sehe die Wunder an deinem Wort. Die Bitte ist an Gott gerichtet. Er muss unsere Augen auftun. Kein anderer kann das tun. Und wenn er uns die Augen auftut, dann werden wir an seinem Wort auch Wunder sehen. Aber sonst sehen wir umgekehrt. Dann sehen wir lauter Vergehtes. Dann sehen wir nur Langweil. Wem die Augen aufgehen für die Bedeutung des Wortes, der staunt. Also betend lesen. Herr, was bedeutet das? Ja, Herr, das nehme ich an. Was soll ich tun? Ja, hilf mir, Herr. Und so weiter. Während des Lesens erwidern, damit es ein Gespräch wird mit dem Herrn. Großes D. Nachsinnen. Man soll nachsinnen. Über das Wort. Haben Sie schon einmal vom Evangelisten Torre gehört? T-O-R-R-E-Y. Das war ein Mitarbeiter von Moody. Moody hat man schon gehört. Torre war ein Mitarbeiter von ihm. Torre Bibelschule zu tun gehabt, auch in der Bibelschule in Chicago wohl, dann noch eine gegründet im ganzen Westen, Kalifornien. Er war ein sehr gesegneter Evangelist, hat zum Teil irrige Auffassungen gehabt, aber zum Teil sehr gute Auffassungen. Was das Wort Gottes betraf, war es sehr gesund. Er sagt einmal, einer meiner Freunde, ein Geschäftsmann, bat mich bei einem eiligen Besuch, ihm in einem Wort zu sagen, wie er seine Bibel studieren solle. Ich antwortete, denke. So soll man sie lesen, mit dem Kopf dabei, mit den Gedanken dabei. Wie oft hat mein Vater nicht zu mir gesagt bei der Arbeit, Junge, habe deine Gedanken bei der Sache. Meine Gedanken wollten immer so anders spazieren gehen. Junge, habe deine Gedanken doch dabei. Und wir müssen immer wieder unsere Gedanken zurückrufen. Die wollen immer spazieren gehen, wenn Gottes Wort gehört werden soll oder gelesen wird. Und wir können eine ganze Menge lesen und dabei sehr viel geplant und gedacht haben. Wir sollten uns vorstellen, wenn Sie vom Schiffbruch da von Paulus lesen, wie er Schiffbruch erlitten hat. Können Sie den Wind hören? Können Sie das Holz, aus dem das Schiff gemacht ist, krachen hören? Und so weiter. Können Sie sich vorstellen, die Noten, die Menschen kommen? Oder was anderes? Man soll sich die Nacht oder die Sonne vorstellen, was immer da von dem geschrieben steht. Vorstellungsvermögen, ein bisschen Fantasie. Ja? Übrigens, Francis Schaeffer hat gesagt, die Bibel ist nicht lediglich ein Steinbruch, aus dem wir die Bausteine unserer persönlichen Erfahrungen hauen. Wir sollen nicht nur kleine Erfahrungen machen mit einigen Schriftstellen, sondern wir sollen graben und Zusammenhänge erwägen und wirklich nachsinnen, wenn wir die Bibel aufschlagen. Nun, morgen.